Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
Hallo zusammen. Hallo, einen wunderschönen guten Abend hier beim Zeltfestival 2026. Zu Immer Theater mit Dani. Erste Live-Folge heute Abend. Schön, dass ihr da seid. Boah, es ist so schön hier, oder? Findet ihr auch? Ich bin total froh, wieder hier zu sein. Und ich möchte mich zuallererst erstmal bedanken. Und da fallen mir sofort hier diese hübschen Personen auf, nämlich bei meinen Kollegen bei Radio Bochum. Weil ohne die würde gar nichts gehen. Ich habe so ein cooles Team. Radio Bochum ist so toll. Einmal Applaus! Und ich will mich bedanken bei der Sparkasse Bochum, die das möglich macht, dass der Podcast hier live stattfindet und nicht nur bei Spotify oder bei Radio Bochum und so weiter zu hören ist. Auch für die einmal Applaus. Ja, ja, die Sparkasse Bochum ist schon toll. Und dann möchte ich mich herzerwärmend bedanken beim Zeltfestival Ruhr und vor allen Dingen bei dem Veranstalter Heri Reiphöhler, der mich jedes Jahr, jetzt das fünfte Jahr, aufs Neueste überredet, mich anruft, kurz nachdem es zu Ende ist und sagt, du machst es doch wieder, oder? Und jedes Mal denke ich kurz, vielleicht, und dann denke ich, doch, es macht so Spaß hier. Und ja, deswegen stehe ich jetzt hier heute Abend. Und dazu gehören natürlich auch, dass ich immer Gäste habe, die darauf Bock haben. Und das sind heute Abend, also die haben Bock auf Bochum und Bock auf mich und Bock auf euch. Und das sind heute Abend der OB Jörg Lukart, Stadtoberhaupt, trifft Cheftrainer vom VfL Uwe Rösler. Applaus, Applaus! Dauert noch ein bisschen, ich muss noch überbrücken. Kommen Sie schon? Na endlich.
Da ist er.
Ich glaube, ihr müsst Uwe rufen oder so, dann geht es vielleicht besser. Ja, kommt, herzlich willkommen.
Willkommen, ja.
Kommt ein bisschen näher. Wir haben uns schon oben gesehen, deswegen müssen wir jetzt nicht so tun, als würden wir uns das erste Mal heute sehen.
Wir kennen uns gar nicht.
Ja, wie schön, dass ihr da seid. Gerade noch in Fürth, jetzt schon wieder in Bochum. Schön, dass du da bist. Du bist jetzt in der Sonne hier. Ja, Mann, toll. Gar nicht in kurze Hose. Du wolltest eigentlich in kurze Hose kommen. Das müssen wir nämlich jetzt mal betonen, weil du hast hier eröffnet. Hast du dabei?
Aber keine Umkleide hier mehr. Also von daher, ich habe sie dabei, weil ich die Erwartung hatte, dass du auch mit kurzer Hose dann auftrittst. Also von daher. Aber also in der Imagination, stellt euch vor, hier wäre sie.
Hier wäre sie. Aber, Jörg, wir haben was vorbereitet, weil ich habe nämlich gesagt zu dem Pressesprecher vom VfL, eigentlich wäre es doch cool, wenn der Jörg so eine Uwe-kurze Hose bekommen würde. Und jetzt rufe ich dich auf die Bühne, Jens Fricke, VfL-Pressesprecher. Der VfL macht's möglich. Einmal Applaus.
Schön, dass die auch passen dann.
Also am Oberschenkel wird schon passen, aber nicht auf der Muskel.
Ja, super.
Danke.
Richtig toll. Ne, ja, Mensch, habt ihr euch eigentlich schon mal getroffen? Kurz oben im VIP-Bereich oder beim Schalke-Spiel, oder? War das so?
Nein.
Nee, gar nicht?
Noch gar nicht.
Das erste Mal jetzt hier. Und jetzt quatschen wir schon hier gleich so tolle Gespräche. Nervt dich das eigentlich mit der kurzen Hose, Uwe?
Nee, ich weiß ja, dass ich mir lange Hosen leisten kann. So. Von daher, also viele Leute denken ja, das war ausgemacht oder das war bewusst gemacht. Das war nicht bewusst gemacht. Das war Anfang Oktober ein sehr warmer Tag, relativ warm für Oktober. Und habe einfach das Gefühl gehabt, mit der kurzen Hose habe ich mich besser gefühlt und habe die Hose angehabt. Wir haben gewonnen gegen Hertha. Und ich bin sehr abergläubig. So, und da habe ich halt die Hose angelassen. Auch bei minus 5 Grad.
Hat man gesehen. Super.
Genau.
Wollen wir uns mal setzen?
Machen wir gerne.
Also das muss nicht so stehen bleiben. Du kannst auch ein bisschen rüberrücken. Ja, seht ihr uns gut so? Ja? Ja, wie schön. Ja, Mensch, Uwe, einmal müssen wir kurz auf gestern zu sprechen kommen. Wir haben das hier beim Zeltfestival zusammengeguckt, im großen Zelt, auf großer Leinwand. So groß habe ich dich noch nie gesehen. In so groß. Und ja, Mensch, und da habe ich mich gefragt, wir wollen ja jetzt heute nicht nur über Spiele des VfL sprechen, sondern eben auch über andere Dinge. Wie geht's dir denn so in den letzten 10 Minuten? Vor allen Dingen eben gestern, als dann klar war, 2 Verletzte, boah. Was denkst du dann?
Also gestern war ein sehr schwieriges Spiel für mich. Emotional, auf aufgrund auch, was in dem Spiel alles passiert worden ist. Erste Verletzung reingekommen, zweite Verletzung, schwierige Verletzung, dann Spieler reingebracht, die auf ungewohnten Positionen spielen müssten und das nicht richtig wussten, was man da macht. Und ich versuchte dann einzugreifen und zu coachen und hatte dann aber wenig Einfluss, was auf der anderen Seite drüben passiert ist. Das hat mich ein bisschen frustriert. Ich stand mit dem Rücken zur Wand, dann hat man Verletzungen, die neue Regel macht das, wenn du dich behandeln lässt, musst du immer eine Minute raus, da waren wir teilweise mit 9 Mann nur und das war Stress pur. Man hat mir die Freude nicht angesehen nach dem Sieg, ich war sehr erleichtert, das könnt ihr mir glauben. Ich habe mich auch gefreut, aber ich war einfach emotional total am Ende. Und,
ja.
So, und wichtigste ist, wir sind in der nächsten Runde.
Genau.
Es ist natürlich jetzt schade, dass wir zwei Verletzte haben, auch die auch gerade auch dieselbe Position spielen. So müssen wir uns was einfallen lassen.
Ich vertraue dir da. Wir vertrauen Uwe, oder? Apropos, wir auch, du hast gerade gesagt, wir auch, wenn jemand von euch, ihr auch, wenn jemand Lust hat, was zu fragen und es brennt total, dann meldet euch doch, dann komme ich vielleicht mal vorbei, wenn es passt, dann könnt ihr vielleicht ja, eine Frage stellen, bei dir schon mal gar nicht. Ja, Jörg, und hast du es gesehen? Also kannst du nachempfinden oder hast du es dir nacherzählen lassen oder hast du es in der Sportschau geguckt, zusammengefasst?
Letztere zwei und natürlich in den WAZ-Artikeln heute, wo man sofort dann auch die Emotionalität mitbekommen hatte, dass direkt nach wenigen Sekunden du schon richtig auf Betriebstemperatur warst und da auch schon den ersten Angriff in Richtung Hoffmann dann auch kommentiert hattest. Also man hat auch aus den Medien das rausgezogen. Aber zum Schluss, wie heißt es so schön, zum Schluss wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist der Schluss auch nicht da. Also von daher, die zweite Runde ist erreicht und jetzt schauen wir, wie es weitergeht.
Die Herrschaften müssen ganz nah ans Mikro. Danke. Die Sportschau sagte hocheffiziente Bochumer. Kannst du das so unterschreiben?
Ja, wir waren schon effizient, wenn man das vergleicht mit dem Viertern, muss man das so sagen. Ja. Aber wir haben eine neue Taktik gemacht. Das haben wir das erste Mal gemacht, seitdem ich da bin. Wir sind Mann gegen Mann auf den ganzen Platz gegangen. Und das wusste ich nicht, ob das gut geht. Vor dem Spiel, das ging aber eigentlich in der ersten Halbzeit ging voll auf. Die hatten 2 Torschüsse auf unser Tor gehabt. Wir waren natürlich sehr effizient. Wir wussten aber, wenn wir ein oder zwei Ballgewinne haben, weil die total offen waren, total breit, da werden wir riesen Chancen bekommen. Und wir haben die erste Chance genutzt. Wir haben uns aber dann noch aufgrund auch dieser Ereignisse, was in dem Spiel passiert ist, haben wir uns dann die zweite Halbzeit, speziell die letzten 30 Minuten nach den Einwechslungen dann auch haben wir uns zu sehr aufs Verteidigen konzentriert und dann war das die letzten 30 Minuten dann auch mit 10 Mann nur, weil wir mussten ja dann, Manu musste runter, da war natürlich dann Panik pur, aber wir sind irgendwie durchgekommen und es muss doch sein, das bringt die Truppe auch zusammen, wenn du solche schwierigen Aufgaben dann löst und kommst da als Sieger heraus, das schweißt die Truppe noch enger zusammen.
Hocheffiziente Bochumer. Was uns drei hier verbindet, ist, dass wir gar keine echten Bochumer sind. Aber wir sind es ja irgendwie dann doch. Weil ich finde, man merkt euch beiden, mir sowieso, ich bin aber auch schon viel, viel länger hier als ihr, aber ich finde, euch beiden merkt man an, dass das, was ich gerade schon in der Anmoderation gesagt habe, ihr habt voll Bock auf Bochum, ihr lebt Bochum, ihr liebt Bochum. Könnt ihr das so unterstreichen? Schon, ne, Jörg?
Also ich könnte es auf jeden Fall unterstreichen. Und an der Nordsee, da machen wir mal sehr gerne Urlaub. Da habe ich dann einen Spruch gesehen. Heimat ist da, wo der Anker geworfen wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Stadt hat letztendlich auch mit diesen Menschen, diesen herausragenden Menschen, hat wirklich absoluten Flair. Und sich dafür einzusetzen, auch dabei zu sein, ist wirklich total klasse. Und an der Stadt kann es nicht liegen. Und deshalb, der Hinweis ist damals schon an Kenzig, den Geschäftsführer vom VfL, gegangen, als ich noch Polizeipräsident war. Bochum ist eine Stadt, die eines Erstligavereins würdig ist. Also von daher, ne, an der Stadt liegt es nicht. Wir unterstützen gerne. Nur um so ein bisschen den Druck aufzubauen.
Genau. Alles für Stadt und Verein. Mich hat vorhin jemand hinten im Backstage-Bereich gefragt, darfst du den VfL-Trainer eigentlich sowas fragen wie, steigt ihr auf? Warte, wo ist er? Vielleicht ist er irgendwo...
Also wir haben letztes Jahr den Abstieg gerade verhindert.
Das war nicht meine Frage.
Wo ich gekommen bin, hatten wir 3 Punkte nach Spielen. So, dann sind wir noch 9. geworden und dieses Jahr ist ein mega, mega Umbruch. Wir haben 18 Spieler verloren, bis jetzt 11 Spieler geholt. Von daher, das braucht ein bisschen Zeit zusammenzuwachsen. Wir sind trotzdem konkurrenzfähig vom ersten Tag an, auch schon in der Vorbereitung. Das hat eigentlich überraschenderweise auch für mich, dass es schon so schnell geklappt hat, dass die Mechanismen schon relativ ordentlich drin sind. Die sind aber bei weitem noch nicht perfekt. Und natürlich, das Transfer-Window ist ja noch ein bisschen offen. Dann gibt es ja auch noch ein paar Möglichkeiten. Und von daher, es braucht ein bisschen Zeit. Man muss mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Man muss humble bleiben und wissen, wo wir herkommen, ja, und wo wir hinwollen. Mhm. Dass wir alle ambitiös sind, das wissen alle. Ich glaube, das sieht man an der Mannschaft, das sieht man auch am Trainer, dass wir was erreichen wollen. Ja, nur wir gehen Schritt bei Schritt. Ja. Unser erstes Teilziel haben wir geschafft, nächste Runde im Pokal. Mhm.
Um nochmal kurz bei Bochum zu bleiben, auch wenn du weißt, wo du herkommst. Wie ist es denn für euch? Ich hatte mal bei Radio Bochum eine Serie, die hieß Das Bochum-Gefühl. Da habe ich mit Menschen über dieses besondere Gefühl gesprochen, was es eben nur in Bochum gibt. Findet ihr das auch?
Also ich bin begeistert, wie stolz die Bochumer auf Bochum sind.
Genau. Ausrufezeichen.
So. Und das widerspricht, also und das entspricht dann auch dieser Leidenschaft, die ich Woche für Woche oder jedes zweite Wochenende im Stadion spüren darf. Und dafür lebe ich und dafür arbeite ich. Weil ich kann nur einen Job machen, wo ich selber mit 110% dabei bin und die Bochumer, die Fans, die Spieler, der Staff, die leben das vor und da fällt es mir dann auch leicht, da auch voll mitzuziehen und mich voll damit zu identifizieren.
Toll. Jörg, wir haben ja Uwe was voraus, weil wir haben uns ja schon 2-mal getroffen, wir wissen schon alles voneinander, aber ist auch egal.
Okay.
Aber
Freie, du hast jetzt nicht zugehört.
Seine Frau sitzt hier. Aber wir müssen jetzt, also Uwe muss jetzt noch so ein bisschen aufholen. Also ich weiß ja über dich, das weiß vielleicht Uwe nicht, beziehungsweise erstmal erste Frage, duzt ihr euch jetzt eigentlich schon? Habt ihr das schon vereinbart? Weil sonst hätten wir ein Fiege bestellt darauf. Also ihr seid schon beim Du, ne?
Nein, wir sind noch beim Sie, ne?
Kannst du trotzdem bestellen.
2 Fiege, hatten wir so ausgemacht. Ja, geil. Ja, also wie gesagt, ich weiß über dich ja, diese große Bochum-Liebe. Du kommst zwar aus Herten und kannst mit dem Vorwurf gar nichts anfangen, so von wegen, wie kann man Bürgermeister sein, Bochums und aus Herten kommen. Das haben wir schon besprochen, aber wir können das gerne auch nochmal hier besprechen, wie das geht. Weil du hast nämlich ein riesen Bochum-Gefühl. Das ist Wahnsinn.
Also ich bin wirklich von dieser Stadt absolut überzeugt. Ich war hier 5 Jahre auch Polizeipräsident und ich muss ganz ehrlich sagen, wie die Menschen hier ticken. Das ist etwas ganz Besonderes hier im Ruhrgebiet und Sie können versichert sein, ich habe wirklich einen großen Blick. Ich habe im Ruhrgebiet an verschiedenen Stellen gearbeitet. Ich habe im Innenministerium gearbeitet und von daher auch den Blick auf andere Kommunen. Und Bochum ist wirklich etwas ganz Besonderes. Und das, was hier diese Stadt prägt, das ist so diese Idee, dass man weiß, wo man hingehen möchte. Man hat eine Strategie entwickelt. Man ist hier wirklich mit Menschen unterwegs. 180.000 Menschen, die im Ehrenamt unterwegs sind, das Wertvollste geben, was man überhaupt geben kann, nämlich Zeit. Zeit für andere Menschen, für dieses Miteinander und dergleichen. Das ist etwas, wo man wirklich sagt, da kommt wirklich dieses Ankergefühl auf. Und von daher, ich bin wirklich überzeugt von dieser Stadt,
hier
von
kommt
den
die
Menschen,
Bestellung.
Von den Ideen.
Und auch von so einem Menschen. Danke.
Mein Name ist Jörg.
Perfekt.
Ohne Küsschen.
Und was sagt ihr zu dem irrwitzigen Satz, Bochum ist eine Stadt wie jede andere im Ruhrgebiet?
Absolut unzutreffend.
Ja.
Absolut unzutreffend, weil das ist wirklich hier ein besonderes Wir-Gefühl, was auch rüberkommt. Und das sieht man auch insbesondere am Stadion. Auch dieses Stadion hat ein ganz anderes Fanpublikum dabei. Und letztendlich, man ist hier vereint in Sieg, aber auch in der Niederlage. In der Niederlage ist man natürlich nicht so glücklich. Da schmeckt das Fiegepilz vielleicht nochmal ein Stück weit etwas anders. Aber man ist immer wie gewillt. Eine neue Saison hat angefangen. Man ist nicht so, ich sag mal, so übertrieben, dass man sagt, ich habe jetzt einen Sieg und schon rede ich von Meisterschaft, von Champions League und. Nein, hier ist man... Hier ist man wirklich angekommen, hier ist man geerdet und man weiß, was man kann. Gleichwohl, das Daumendrücken ist da und es sind ja noch ein paar Spiele zu tun. Und von daher, wenn die Durchschnittsquote immer so bei 2,5 Punkten ist, müsste es gelingen. Bochum ist eine Stadt, die eines Erstligavereins würdig ist.
Uwe, du musst uns mal erzählen, wie das war. Du hast ja eigentlich ein richtig cooles Leben. Du lebst in Norwegen mit deiner Familie und bekommst einen Anruf aus Bochum. Hast du Bock, Trainer zu werden?
Norwegen nicht.
Nee. Norwegen nicht.
Das war vor 20 Jahren.
Vor 20 Jahren. Jetzt wohnt deine Familie wo? In Dänemark?
Also meine Familie ist europaweit verstreut. Und ich habe auch in vielen Ländern gearbeitet und gelebt.
Weiß, ich habe es gelesen.
Darum nennen nämlich, wenn Leute fragen, wo ist deine Heimat? Meine Heimat ist Europa. Mhm. Ich lebe den europäischen Traum.
Toll.
Und ich hoffe, da bleibt er noch weiter zu bestehen.
Ja, und eben genau deswegen. Du hast eine internationale Vergangenheit, dann ruft Bochum an. Wie war das dann? Wie lange hast du gebraucht zuzusagen, beziehungsweise wie müssen wir uns das vorstellen, dieser erste Kontakt?
Der erste Kontakt war mit meiner Frau schön essen. Wir hatten gerade eine Flasche Wein getrunken. Ich habe gerade die zweite bestellt. Und dann kriege ich einen Anruf. So, und ja, du musst unbedingt mit dem VfL sprechen, wenn du einen Job haben willst. Dann habe ich gesagt, ja, interessiert mich. Ich brauche aber einen Tag, müssen wir morgen machen, ich muss mich heute Abend vorbereiten. Keine Vorbereitung, du musst mit den Leuten sprechen. Ich habe gesagt, okay. Nach der zweiten Flasche habe ich dann ein Interview gegeben. So, und bin durchgekommen. So war's. Nein, so war es nicht ganz, aber okay. Also am Anfang fing es so an, ja, aber ich habe da nochmal 3 Stunden mich vorbereitet und das Gute war, ich habe in Deutschland schon mal gearbeitet, in Düsseldorf, 18 Monate, ich kannte die zweite Liga, ich bin Deutscher, habe aber nie in Deutschland richtig gearbeitet, außer die 18 Monate, auch meine Spielerlaufbahn war eigentlich meine beste Zeit, habe ich eigentlich in England gehabt, bei Manchester City oder damals in Ostdeutschland, in Leipzig und Magdeburg. In Dresden. So, von daher, ich bin Deutscher, aber in Deutschland habe ich nicht so viel auf dem Radar gehabt. So, von daher, mit meiner Frau das diskutiert und meine Frau hat gesagt, du bist noch nicht fertig in Deutschland. Und da habe ich gesagt, du hast wieder mal recht gehabt. So, und da haben wir es gemacht.
Und als du dann das erste Mal nach Bochum reingefahren bist, was dachtest du dann? Hast du dann gedacht, geil, sofort so Ruhrstadion und also.
Ja, ich bin ja von der Autobahn runter. Und sofort links rein zum Stadion. Und das Stadion kannte ich ja schon. Und ich werde nie vergessen, ich bin ja schon viele Jahre dabei. Ich bin ja 40 Jahre fast im professionellen Fußball als Spieler und als Trainer. Aber das erste Spiel Freitagabend 20.30 Uhr gegen Hertha. Mit dieser ganzen Situation, wo wir waren, was für ein Druck da war. Erstes Spiel, ich kannte die Spieler noch gar nicht hundertprozentig. Und dann liegen wir 3-0 vorn. Und dann habe ich mich zurückerinnert, 18 Monate später, in der Bundesliga habe ich gegen Hertha auch 3-0 geführt. Und dann haben wir mit Düsseldorf noch 3-3 gespielt. Und die letzten 20 Minuten, ich habe gesagt, bitte lieber Gott, bitte lieber Gott. Und die machen 3-1, die machen 3-2. Aber wir haben es Gott sei Dank über die Linie bekommen. Und aber diese Stimmung, diese Leidenschaft, diese Passion, das hat mich bestätigt, mit meiner Entscheidung nach Bochum zu kommen.
Toll, finde ich. Jörg, bei dir war es ähnlich, ne? Also darüber, du hast erzählt, deine Frau hat dir auch gut zugeredet, mach den Job mal, dann habe ich mehr Zeit für mich.
Ich sage immer, ich habe, als die Frage kam, ob ich mir vorstellen könnte zu kandidieren, Da habe ich dann gesagt, das ist eine Entscheidung, die man nur gemeinsam auch trifft. Weil das ist etwas, wenn, dann macht man das zu zweit oder alleine kann das nicht funktionieren. Und von daher, wir haben uns dann 2 Wochen Zeit genommen, obwohl der erste Impuls war natürlich, ja, es ist so. Und was du gerade angesprochen hast, ich weiß nicht, ob es daran lag, ich sag's immer wieder, wir haben kurz vorher nochmal Papa Ante Portos geschaut. Und sie haben vielleicht noch in Erinnerung, dass dann ganz viele Gläser bestellt wurden, dass die Zeitungen sortiert wurden. Und vielleicht hatte meine Frau Angst, weil ich gerade in den Ruhestand 2 Wochen hatte, nach 45 Jahren Polizei. Und dann kam dieser Part. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich eine unheimlich schöne Aufgabe. Und von daher, es macht immer wieder Freude. Man lernt jeden Tag dazu.
Du hast das gerade angesprochen. Du hast bei mir im Interview schon gesagt, dass dir die Familie das Wichtigste ist. Das habe ich von dir im Interview auch gelesen, Uwe. Von dir weiß ich auch, dass du mit deiner Frau im Watt entspannst. Das hast du erzählt, dass ihr euch ohne Worte versteht, dass ihr stundenlang durchs Watt gehen könnt. Ihr müsst euch gar nichts sagen, ihr versteht euch einfach. Da entspannst du an der Nordsee. Richtig, ne?
Ja, und das sind so die Momente, wenn man sich so tagelang manchmal nicht so richtig sieht, nicht austauschen kann. Und das sind dann die Momente, wo man wirklich die Seele baumeln lassen kann und wieder den Speicher auflädt. Und wenn man das dann gemeinsam macht, und ich sage immer, oder wir sagen immer, wenn man 2 Stunden lang im Watt spazieren geht oder wandern geht, man kommt zurück und hat nicht ein Wort geredet, aber sich trotzdem unterhalten. Das ist letztendlich etwas, was auszeichnet, dass man wirklich noch eine tolle Beziehung hat. Und von daher ganz, ganz herzlichen Dank. Oh.
Uwe, das hast du auch kürzlich im Interview gesagt, oder ich habe es geschrieben, also es war geschrieben, habe ich es gelesen, dass dir die Familie das Wichtigste ist. Wo entspannst du dich dann im Urlaub jetzt mit deiner Frau?
In Mallorca. Ja gut, ich habe ja dort schon ein kleines Haus, schon seit 1999. Und habe dort eigentlich jede freie Minute verbracht. Ich war als Spieler ja auch schon relativ oft umgezogen, dann als Trainer relativ oft umgezogen. Und immer diese Konstante war eigentlich immer Mallorca. Und von da habe ich eigentlich jede freie Minute immer Mallorca verbracht. Ich liebe die Insel, weil diese Insel hat alle Facetten, die ich liebe. Ich liebe Natur, ich liebe Wandern, Hiken, ich liebe Berge, ich liebe das Wasser, ich liebe auch mal Party. So, es hat eigentlich alles, was wir in unserem Leben brauchen, und ich liebe die Sonne, aber nicht im Juli und August, weil da ist die Sonne dort fast 50 Grad. So, das ist nicht mehr aushalten, das kann man nicht mehr aushalten. Aber sonst 10 Monate im Jahr ist es einfach wunderschön.
Wie ist es denn dann, was ist denn euer Motor, wenn ihr dann so ausgestiegen seid? Also das kenne ich von mir, dann hat man frei. Und dann habe ich manchmal diesen Moment, dass ich denke, boah, kann ich das überhaupt noch? Will ich das überhaupt noch? Will ich nicht einfach nur mit Familie sein und es mir gut gehen lassen? Was lässt euch dann umswitchen? Was ist der Motor zu sagen, ich habe Bock auf Bochum? Du hast in der Pressekonferenz in der ersten auch gesagt, ich bin Junkie. Versteht's nicht falsch, aber ich habe Bock. Ist das irgendwie so der Motor dann?
Ich habe mich über meine Wortwahl erschrocken. Aber ich glaube, das beschreibt das eigentlich trotzdem ganz richtig. Also ich weiß nicht, ob ich immer gut für meine Gesundheit ist. Ah, so wie gestern zum Beispiel. Aber der Spaß, die Freude, das tägliche Miteinander, das Kabinengefühl. Und natürlich der Wettbewerb. Ich liebe Wettbewerb, ich liebe Competition. Meine Frau sagt, ich brauche das. Manchmal habe ich mich auch schon gefragt, wieso, wie lange noch?
Ja.
Aber ich war Gott sei Dank nie länger aus dem Job raus. Habe relativ immer schnell wieder in den Job rein, weil ich das einfach möchte, brauche. Meine Frau das eigentlich auch, mich da total auch unterstützt darin. Ne? Und das zeigt ja auch, das ist ja nicht einfach für einen Partner, relativ oft umzuziehen. Ne? Und von daher gehört schon, das ist dann auch so ein Beweis, der funktioniert. So. Und dass man als Fußballer und als Trainer noch immer mit der gleichen Frau verheiratet ist.
Bei mir nach 45 Jahren Polizei auch. Also kenne ich ganz andere Geschichten. Aber um da nur kurz anzuschließen, ich glaube, egal, man muss Überzeugungstäter sein von dem, was man tut. Man muss wirklich absolut davon geprägt sein, dass man sagt, das macht wirklich jeden Tag immer wieder aufs Neue Spaß. Und selbst wenn es mal so Momente gibt, wo man sagt, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber trotzdem ist nachher 51% auf der Habenseite, dass man sagt, so gehe ich in den Tag rein und so gehe ich auch den Tag auch raus. Und ich glaube, wenn man das nicht hat, wenn man so ein Gefühl nicht hat, dann kann man es nicht machen.
Genau so ist es.
Habt ihr nie Zweifel?
Also ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der nicht selber mal Selbstzweifel hat. Also klar haben wir auch Zweifel. So, man lernt natürlich auch, dass viele Leute auf einen gucken. Du bist der Leader of the Pack. Alle gucken nach dir. Und da musst du auch eine gewisse Sicherheit ausstrahlen, selbst wenn du dich manchmal gar nicht so fühlst. Ja, da musst du glaubwürdig bleiben, auch wenn du manchmal auch Zweifel hast. Mhm. Aber das ist so als Trainer und viele sagen, ja, du bist ja schon in deiner Source. Ich glaube, das hat man jetzt auch gesehen beim Nationaltrainer, dass je älter du wirst, umso besser wirst du als Trainer, solange du die Flamme hast für deinen Job. Weil du einfach die Erfahrung hast, mit Menschen besser umzugehen, als ich vor 20 Jahren war als Trainer. Es fällt mir leichter, Spieler zu verstehen. Mhm. Es fällt mir leichter, auch Verantwortliche zu verstehen, manchmal. So, es fällt manchmal schwer, aber ich wäre immer besser darin. So, und es macht mir einfach Spaß. Und ich glaube, je älter du wirst, du hast immer noch die Flamme, jeden Tag aufzustehen und jeden Tag auch die Energie aufzubringen, deinen Job so gut wie möglich zu machen. Und einmal werde ich nie vergessen, was Otto Rehagel zu mir gesagt hat. Als Trainer, da war mein Trainer in Kaiserslautern, der beste Trainer, den ich hatte, einer der besten drei Trainer, die ich je hatte. Wir haben immer gefragt, Trainer, nehmen Sie Zigarre, gehen Sie Copacabana und trinken Sie einen Drink und brauchen das doch gar nicht mehr. Und dann sagt er, nee, ihr haltet mich jung. Und das kommt, ich bin jetzt in das Alter, junge Leute, ich bin tagtäglich mit viel Jüngeren, mit vielen anderen Generationen zusammen, die halten mich jung. Mhm. Die machen mich besser. Das ist irgendwie geil. Oh.
Das würde ich gerne aufnehmen. Ich bin heute Morgen in Gerte gewesen, da ist die Kinderstadt eröffnet worden heute. 179 Kinder von 6 bis 12 Jahren, die jetzt eine Woche lang in dem Rahmen des Ferienpasses dann begleitet werden. Die können jetzt über die nächsten Tage 20 unterschiedliche Berufe einfach mal ausprobieren. Mit einer Näherin, mit einem Schreiner was machen. Die können allerdings auch mal Polizei mitmachen, natürlich. Feuerwehr ist auch mit dabei und ganz viele Dinge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in diese Kindergesichter heute Morgen reinzuschauen, diesen Jubel dann zu sehen und einfach nur dieses, boah, ich bin so heiß auf das, was das Leben mir noch bringt. Ich glaube, das ist das, was hier eine sportliche Ertüchtigung, eine sportliche Weiterentwicklung und hier einfach nur junge Menschen zu sehen, die sich auf den Weg machen. Und da muss ich ehrlich sagen, das gibt diese Körner, die man so auf der Wegstrecke echt verliert, das gibt die Körner wieder zurück und das ist das, was unheimlich viel Spaß macht.
Sind das dann auch die Momente, die am meisten Spaß machen in euren Jobs? Also ich meine, du könntest jetzt natürlich auch Platz sagen, wenn wir gewinnen, aber ich meine es noch, wenn ich jetzt nach Sinn frage, so was macht denn wirklich am meisten Spaß? Ist es das, was du gerade gesagt hast, mit verschiedenen Generationen zusammen zu sein, noch was mitzugeben, Menschen zu prägen, selbst geprägt zu werden?
Also wenn ein Spieler jetzt, der letztes Jahr bei uns gespielt hat, zu einem höherklassigen Verein wechselt und mir dann eine SMS schreibt und schreibt, danke Trainer für alles, was du für mich getan hast, ohne dich wäre ich hier nicht gewesen, jetzt hier angekommen, dafür bin ich noch in dem Job. Ich bin hier zu helfen, aber auch zu gewinnen und noch zu fordern, weil Leistungssport, da musst du fordern. Sorry, jetzt muss ich schon noch Geldstrafe zahlen.
Oh Gott, sein Telefon klingelt.
Was zahlt man denn?
Wer ruft an? Wer ruft an? Geh mal,
der Teamdoktor.
Geh mal ran.
Der Teamdoktor.
Da
will ich gar nicht rangehen.
Ich habe gerade Infantino gesehen. Aber nur mal so.
Ja. Sorry.
Macht nichts. Wo waren wir jetzt? Jetzt bin ich raus.
Ich auch.
FIFA, aber ist okay.
Nee, du hast gerade erzählt, oder?
Nein. Nee, die Dankbarkeit der Spieler. Was mich eigentlich noch... Ich möchte Spieler entwickeln. Und wenn ich Spieler entwickle, dann entwickle ich eine Mannschaft. Mhm. Natürlich will ich gewinnen. Also gewinnen, dieses Adrenalin, wenn du gewinnst, vor der Kurve zu stehen, das kann dir nichts ersetzen. Mir kann das nichts ersetzen. Außer Eimers. Also, reden wir nicht darüber. aber das ist eigentlich die Genugtuung, die ich in dem Beruf finde. Und die Hoch und Runter sind interessant, muss man managen. Wenn es läuft, nicht so hoch. Wenn es mal nicht so läuft, nicht so tief fallen. Irgendwie versuchen immer mit einer Konstante irgendwo durchzukommen. Und Spieler entwickeln, die dann auch in ihrem Weg zu begleiten und dass die vielleicht nach ihrer Karriere sagen können, hör zu, der Trainer, der hat mir ein, zwei Sachen beigebracht und hat mir geholfen. Und das ist schon eine Genugtuung für mich.
Und ist es auch ein großer Spaß, in die Kurve vorher zu gehen?
Ja, definitiv, weil ich habe das in Dänemark gemacht. Da habe ich das erste Mal gemacht, in Aarhus. Ich finde einfach, dass wir sind ja eigentlich in der Unterhaltungsbranche. Wir sind da, um die 20.000 oder 26.000 oder 27.000 zu unterhalten. Mit unseren Möglichkeiten, unserem Stil. Und da gehört das einfach auch dazu, dass wir die Zuschauer auch mit ins Boot nehmen. Und wir können besser performen, wenn die Zuschauer uns auch anfeuern. Und von der ersten Minute auch da sind. Und ich bin der Motivator der Mannschaft und ich versuche auch die Zuschauer zu motivieren, von Anfang an unsere Mannschaft zu unterstützen, weil da weiß ich, dass wir da besser rauskommen, dass wir besser Start ins Spiel haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Spiel gewinnen, höher ist, als wenn es langsam geht, wir in Rückstand kommen, wir hinterherlaufen müssen, Pfiffe kommen. So von daher, ich mache das bewusst und versuche eine Einheit zwischen der Mannschaft und den Zuschauern versuchen zu erreichen. Manchmal gelingt es mir, manchmal vielleicht ein bisschen weniger, aber das ist für mich ein Ritual, was aus meiner Sicht wichtig ist, dass die Zuschauer verstehen, wir brauchen euch. Die Mannschaft braucht euch.
Ich finde auch, finde das auch richtig gut, dass du das machst. Wie findest du das? Hast du auch sowas wie zum Beispiel als OB dann auch sowas wie so ein Stolz, dass wir so einen Trainer haben, der sowas macht?
Ja, absolut, weil ich sag mal, die Politik und Fußball sind soweit nicht auseinander. Das Erste ist, dass man sagt, das gehört natürlich, ein Team gehört dazu. Und da gibt es jemanden, der das leitet, aber es sind so viele unterschiedliche Fähigkeiten, die nachher das Ganze erst zu einer Einheit werden lassen. Was auch dazu gehört, ist natürlich immer das Thema Finanzen. Das ist bei der Stadt genauso wie beim Verein auch. Was kann man sich leisten? Und das Dritte, was noch dazu kommt, ist immer, wenn es mal nicht so hervorragend läuft, dann gibt es, glaube ich, 80 Millionen Bundestrainer und jetzt hier für den VfL mindestens 26.000 im Stadion und darüber hinaus dann wahrscheinlich noch auf der freien Ebene. Und genau das Gleiche gibt es dann auch ganz viele Oberbürgermeister und Oberbürgermeister, die alles anders und viel, viel besser gemacht hätten. Also von daher, ich glaube, diese drei Dinge, die kann man auf jeden Fall immer unterschreiben. Danach ist sich Politik und Fußball sehr, sehr nah.
Das wollte ich auch gleich noch fragen, ob das die auch nach vorne kommen können, die Tipps für euch haben.
Ja. Also einen Tipp habe ich gerade aufgenommen. Ich versuche das mal mit dem Begeisterungsstöhn im Rad. Ich gehe mal so in die verschiedenen, mal schauen, ob es gelingt. Ich bin da eher skeptisch.
Genau. Könntest du, aber apropos, ne, gute Frage, dürftest du das überhaupt in kurzen Hosen dahin gehen? Oder würde man dich dann nicht mehr ernst nehmen?
Ich glaube, man kann vieles. Aber eines darf man nicht vergessen, man ist immer noch Repräsentant dieser Stadt. Und die Frage immer noch, auch im Amt des Oberbürgermeisters, wenn Sie mich an der Nordsee sehen würden, Sie würden nicht glauben, dass er das ist. Aber hier im Amt, da bin ich immer der festen Auffassung, so wie auch vorher als Polizeipräsident, man vertritt eine Organisation. Hier vertritt man fast 380.000 Menschen nach außen. Und von daher, das soll schon ein Stück weit ein würdevolles Aussehen mit sich bringen.
Habt ihr denn noch Tipps füreinander? Also wo wir gerade bei Tipps waren, so von wegen, hast du noch was, Uwe, für Jörg, dass du denkst, das könnte die Stadt Bochum echt noch besser machen?
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Dich frage ich jetzt nicht, oder? Oder soll ich dich...
Was Bochum besser machen würde... Ist
nee, du musst ja jetzt sagen, was der Uwe als Cheftrainer noch besser machen kann.
Ja, auf jeden Fall in die erste Liga reinzukommen, weil das würde unserer Kämmerin ein Lächeln ins Gesicht zaubern, weil da sind natürlich auch entsprechende Verträge hinter. Nein, ich bin fest davon überzeugt, dass er das ganz hervorragend macht mit der Erfahrung, die er hat aus dem gesamten europäischen Bereich und hier gerade auch junge Menschen dann zu begeistern und hinter sich zu bringen. Ich glaube, das ist etwas, was er ganz hervorragend macht. Man spürt, wenn an der Linie. Ich glaube, mehr Kilometer macht man ja als seine Spielerinnen, die da unterwegs sind. Also von daher, ich glaube, er ist ein absoluter Charaktermensch, der auch überzeugt.
Danke dir.
Wir führen hier Menschen zusammen. Hier entstehen Freundschaften. Wir treffen uns wieder, oder? Das wäre übrigens super, Uwe, wenn du einfach weiter so gut spielst, dass wir uns nächstes Jahr wieder hier treffen können. Können wir das vereinbaren?
No pressure.
Und dann, da gibt es auch eine Umkleidekabine.
So, ich stelle euch jetzt eine schwierigere Frage. Ist das jetzt die schönste Zeit eures Lebens? Ist jetzt die schönste Zeit eures Lebens?
Also ich persönlich muss sagen, ich möchte heute kein junger Mensch mehr sein. Ich möchte mit diesen Erfahrungen, die ich heute habe, möchte ich wirklich mein Leben auch weiter gestalten, weil ich finde die Herausforderungen, die junge Menschen heutzutage haben, mit vielen Dingen, die wir als ich jung war, überhaupt nicht erleben musste. Auch die Frage, wie nah ist Krieg? Wie nahe sind auf einmal die Energiekrisen? Obwohl, ich habe das auch 72 mitgemacht, als man dann die ortsfreien Sonntage hatte. Aber letztlich die Überlegungen, die man heutzutage auch hat, früher war immer dieses Zukunftsversprechen auch da. Und das ist heute schwieriger geworden. Deshalb, ich möchte gerne mit dem Wissen, was ich heute habe, gerne noch lange weiterleben. Und unser Sohn sagt immer, wir bleiben zusammen bis 99 und dann fallen wir gemeinsam um und dann wird alles gut werden. Aber von daher, ich bin absolut beseelt davon und glaube, ja, es ist momentan wirklich eine sehr, sehr glückliche und schöne Zeit.
Für dich.
Ich hoffe für uns. Sie klatscht, also von der ja.
Ja, in meinem Leben hat sich vieles, ich habe das Glück gehabt, vieles erleben zu dürfen, wie zum Beispiel in zwei politischen Systemen leben zu dürfen. Ich habe mein Leben sehr oft auch die Angst gehabt, wie geht's weiter, wo die Wiedervereinigung gekommen ist. Gut, ich war noch jung genug. Wo ich nach England gegangen bin, in England hast du eine Chance, du hast einen Verein, eine Chance, wenn du das nicht löst, bist du weg, keine Chance. So, da war immer Druck da, ich habe aber auch irgendwo den Druck auch genossen, aber ich glaube, für meine Frau war das manchmal schwieriger als für mich. Ich glaube, unsere Kinder sind Gott sei Dank gesund und Mitte 50, Ende 50 ist ein sehr schönes Alter für mich und für meine Frau. Es ist noch ein bisschen zeitig für Enkelkinder. So, das kann noch ein bisschen warten. Aber da werden wir uns eines Tages auch freuen. Und das wird auch eine neue Aufgabe dann werden. Aber das Wichtigste ist in unserem Leben und ich glaube in eurem Leben auch Gesundheit. Weil alles andere kann man sich erarbeiten. Gesundheit muss man pflegen und man braucht ein bisschen Glück auch. Ja, und das ist das Wichtigste, dass solange wir gesund sind, ist ein richtig guter Lebensabschnitt jetzt. Und, aber die Gesundheit spielt jetzt eine große Rolle. Mhm.
Ihr steht jetzt ja beide an der Spitze von Organisationen. Woran liegt das? Weil ihr besonders zielstrebig wart, weil ihr besonders gut Druck aushalten könnt, weil ihr beide total selbstbewusst seid. Woher kommt das? Was hat euch dahin gebracht?
Ich glaube schon, dass eines mit prägend ist, nämlich Überzeugung zu haben, aber eines nicht zu verlieren, nämlich den inneren Kompass auch.
dass man eines auch bleibt, authentisch sich selbst gegenüber, und dass man ein Umfeld hat, das einen auch permanent erdet. Weil manchmal kann man ganz schnell in Wolken abheben, und dafür ist es ganz wichtig, dass man dann Menschen hat, die sagen, was machst du denn da gerade? Um einen einfach wieder gerade zu rücken.
Macht das deine Frau dann zum Beispiel?
Oh, ich will jetzt nicht ins Detail reingehen. Die Schminke ist gut gelegt. Nein. Also von der, das ist aber zweifelsohne eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dass man von einem auch überzeugt ist von dem, was man tut, was ich gerade schon gesagt habe. Man muss das letztendlich mögen. Man muss auch einen Druck aushalten mögen. Aber insbesondere von dem überzeugt sein, was man tut. Und ohne diese Begeisterung auch dafür kann man, glaube ich, auch diese verschiedenen Funktionen, die kann man nicht leben.
Mhm. Und bei dir? Denkst du, du warst besonders zielstrebig?
Glaube ich schon. Ich glaube, ich war mit 5 oder 6 Jahren war ich eigentlich schon Leistungssportler. Bin ich 5-mal die Woche zum Trainieren gegangen und einmal am Wochenende Spiel, hatte einen Tag frei mit 5 oder 6 Jahren. So, das Ostsystem hat mir viel, viel gelernt. Disziplin. Eiserne Disziplin, aus deinen Möglichkeiten das Beste machen, die beste Version auf dir selber zu sein, jeden Tag, obwohl das nicht möglich ist, aber der Versuch. Und natürlich dann nach der Wende habe ich natürlich auch viel gelernt. Die Wende kam zum richtigen Zeitpunkt für mich persönlich und hat mich natürlich andere Dinge im Leben gelernt. Die Versuchungen im Leben waren. Als junger Profi, der relativ viel Geld verdient hat, war eine große Versuchung da, auch als Trainer, sind immer Versuchungen da. So, das ist ganz, ganz wichtig, dass du humble bleibst. Das ist mir nicht immer in meinem Leben gelungen. Ich habe es aber irgendwann gelernt, dass das Wichtigste ist, humble zu bleiben, nie vergessen, wo du herkommst. Je eher du das begreifst, umso weiter wird dein Weg gehen, solange du die Flamme hast und dann natürlich auch das Rüstzeug hast. Also wir sind nicht nur einfach Fußballtrainer, das ist uns nicht einfach so zugeflogen, das ist ein Beruf, der unheimlich schwierig ist, weil du so viele Komponenten zur gleichen Zeit managen musst. Ich habe Kontakt jeden Tag zu 50, 60 Leuten. Und ich muss versuchen, 50, 60 Leuten den Zeit zu geben, was eigentlich nicht möglich ist, den zu helfen, von denen auch zu fordern. Und ich sage immer zu meinen Spielern, ich mache Fehler, ich mache jeden Tag Fehler. Aber solange ich mehr gute Entscheidungen mache als schlechte, bin ich ein Gewinner. Und ich bin ein Gewinner.
Mich interessiert noch was. Du hast in einem Interview gesagt, dass eben das System der ehemaligen DDR dir besonders gelehrt hat, dass du Druck aushalten kannst. Wie muss man sich das vorstellen?
Gut, der Druck war auf die Leistungsschule, die KJS, Kinder- und Jugendsportschule nach Leipzig zu kommen, weil es hat in unserem Bezirk oder Kreis niemand geschafft. Das war mein erstes Ziel. Dann bist du dort mit 11 Jahren angekommen, weg von deinem Elternhaus, gelebt im Internat. Und dann war das nächste Ziel, war mit allen Mitteln auf der Schule zu bleiben, weil das war ein Privileg. Du hast dort eine erstklassige Ernährung, erstklassige Schulbildung, erstklassige Trainingsbedingungen gehabt. Alles vom Staat finanziert. Meine Eltern keinen Pfennig bezahlen müssen. So, dann war das nächste Ziel, Jugendnationalmannschaft zu kommen. Tick. Nächstes Spiel, Profi zu werden. In der ersten Mannschaft. Tick. Und so hast du immer wieder Ziele gesetzt, die ich nicht alle erfüllt habe. So, Barcelona hat nicht gereicht. aber so ist ein Leben und so muss ein Leben auch sein, dass du dir immer Etappen als Ziele setzt. Weil jeder will von mir jetzt wissen, wo werden wir nächsten Mai stehen in der Tabelle. Kann ich euch nicht sagen. Das hängt von so vielen Komponenten ab. Aber was ich euch jetzt sagen kann, das nächste Ziel bis zur Länderspielpause. So, das ist Ende September, weil das ist überschaubar und da können wir planen, dann können wir uns vorbereiten, dann können wir das auch erreichen. Ja.
Und was ist das Ziel?
Das Ziel ist, Pokal eine Runde weiterzukommen, Tick, und 10 Punkte plus zu haben.
Cool.
Ja.
Ja, hörst du gerne?
Das höre ich gerne, wirklich, ja.
Ja, sag's nochmal.
Das höre ich gerne.
Nee, ich meine mit dem erstklassig Verein.
Bochum ist eine Stadt, die eines erstligen Vereins würdig ist.
Wir haben höchstens noch 5 Minuten.
Kannst du ein paar Mal wiederholen.
Ist es bei dir?
Wenn du jetzt den Pausenfüller möchtest, gerne.
Ist es bei dir auch so mit den Zielen, dass das so war? Dass du dir immer das vorgenommen hast?
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit 17 Jahren zur Polizei gegangen mit Realschulabschluss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, wo der Weg mich hinführt. Und das sind dann so Dinge, da haben sich so viele Sachen ergeben nachher auch. Natürlich hat man eine bestimmte Leistung gebracht und dann sind einige andere Menschen auf einen aufmerksam geworden, haben dann immer gefragt, könnten Sie sich vorstellen, wie folgt. Dann habe ich mein Abi nachgeholt, dann halt das erste Studium. Dann hat man viele Wege gemacht auch, um im Einzeldienst, früh, spät, Nacht, dann auch zu bestehen, auch als Dienstgruppenleiter. Dann nachher weiter auch in den höheren Dienst. Dann ist hat man nachher große Einsatzlagen geführt, dann nachher ins Ministerium. Man ist immer gefragt worden. Das ist eine Entwicklung gewesen. Also von daher, ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht sagen können, wo lande ich später mal. Mein Ziel ist damals gewesen, als ich angefangen hatte, irgendwann mit 55 als Hauptmeister mit Zulage Kindern zu erklären, wie man sicher über die Straße kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht geschafft, bin nur zum Obermeister und dann ging es schon in den gehobenen Dienst weiter. Also von der dieses Ziel habe ich nicht erreicht. Also von der alles, was danach gekommen ist, ist sowas wie eine Zulage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, deshalb ist eines in meiner DNA ganz, ganz, ganz tief begründet, nämlich ab und zu mal nach hinten zu schauen, einfach nur demütig zu sein. Demütig, dass wir in einem Land groß werden durften, dass ich in diesem Land groß werden durfte, wo ich keinen Krieg, keine Not, keinen Hunger und dergleichen erlebt habe. Und von daher so viele Möglichkeiten auch, wenn man es möchte, wenn sich das gerade ergibt, sich weiterzuentwickeln. Und bei mir hat es geklappt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht eine Blaupause für andere. Jeder hat seine eigene Blaupause fürs Leben. Aber bei mir war es die halt. Und ich bin dankbar. Ich bin dankbar auch meiner Familie, die mich begleitet und dankbar bei so vielen Menschen, die immer wieder genau dieses Ich erde dich mal an den Tag legen.
Du hast auch ein anderes Ziel erreicht, Jörg. Bei einem letzten Interview, was wir geführt haben, hast du gesagt, und das fand ich wirklich besonders schön, dass du abends ins Bett gehst und dir sagst, das hast du gut gemacht, Jörg. Und das fand ich irgendwie, das habe ich so behalten. Das finde ich total gut, wenn man zufrieden mit sich selbst sein kann. Hast du gesagt, du legst dich manchmal ins Bett und sagst, gut Jörg, das war richtig gut heute. Hast du auch, kannst du das auch, Uwe? Also nicht sagen, hast du gut gemacht, Jörg, sondern hast du... Könntet ihr auch, ihr könntet Nummern austauschen.
Obwohl, wir sind jetzt so nah dran.
Also kannst du das?
Wenn die Saison anfängt, so wie jetzt gerade, und da habe ich ja versucht zu erklären gestern, ich hätte mich viel mehr freuen müssen, habe aber schon wieder ans nächste Spiel gedacht. Sobald der Schlusspfiff war, war die Sorge, was mache ich jetzt mit den zwei rechten Verteidigern, die alle beide weg sind. So, und mein Job ist eigentlich nur nach der Saison, wo du sagen kannst, hast du deine Ziele erreicht oder nicht. Und dann fühle ich eine gewisse Freude, Erleichterung, Stolz, wenn man diese Ziele erreicht hat. Aber in der Saison kann ich mich eigentlich, das ist immer nur zum nächsten Spiel, zum nächsten Spiel, zum nächsten Spiel, zum nächsten Spiel. Und das ist manchmal schade. Darum sage ich auch zu den Spielern, genießt das mehr als die Trainer. Ja, weil die Spieler, die müssen das genießen, die müssen diese Momente genießen, weil wir für diese Momente arbeiten wir. Als Trainer ist es immer noch mal was anderes. Aber nach einer Saison, dann lehne ich mich zurück und dann, wenn wir die Ziele erreicht haben, dann bin ich dann auch, sagen wir mal, super zufrieden und erleichtert und happy.
Ich habe einen guten Tipp für euch. Ich weiß von dir, du bereust, dass du zum Beispiel dich nicht mehr mit Sprachen auseinandergesetzt hast. Das wäre cool, wenn du dich mit Uwe treffen würdest. Ihr würdet ein bisschen Englisch miteinander lernen.
Und das Sächsisch, so der Mitte.
Und du könntest ihm sagen, hast du gut gemacht. Uwe, wollen wir das vereinbaren so?
Well done.
Well done.
Ja, da steht schon der Veranstalter, Heri Reipöhler, danke, dass wir hier sein dürfen. Wir müssen aufhören. Danke, dass ihr hier wart. Das war total schön mit euch. Applaus
Dankeschön.
Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Uwe Rösler, Jörg Lukart. Applaus.
Radio Bochum. Immer Theater mit Dani.